weiß, ja.
Happy Day. Quatsch mir nicht rein in meine Anmoderation, Tobias Hafner. Das fängt ja gut an hier, die neue Folge. Hast du ja wohl. Und ich hoffe, ich
krieg's.
Ich hoffe, ich krieg's rausgeschnitten. Oh, happy day. Jesus is born. Was singen sie denn? Jesus ist geboren? Oh, happy day? Was ist doch so ein Gospel-Song?
Hör auf zu singen, nee.
Okay. Okay, entschuldigt bitte.
Hallo,
ein Wunder. Ihr müsst das Video ab und zu auch mal gucken, ne? Tobi hat gerade den Audacity-Finger gemacht, falls ihr. Den Sassy-Finger, wie auch immer man ihn nennen möchte. Hallo, guten Tag zu einer neuen Podcast-Aufnahme von euren beiden Schnubbels aus dem Internet. Ihr habt es verdient, einfach auch wieder mal mit uns Kontakt zu haben und von uns zu hören. Ich erfreue mich immer wieder eurer Kommentare und Feedbacks. Es ist wunderschön. An der Stelle möchte ich mal vorne sagen, bewerte doch mal diesen Podcast. Nicht wahr, mein Herz, du weißt, 5 Sterne im Internet und die Kritik, die du hast, kannst du mir gerne schreiben. Ich verspreche euch, ich mache nichts Böses damit oder so. Ne?
Aber
das Internet vergisst nicht, genau, privat schreiben. Wir haben heute eine kleine Ausarbeitung dabei, da gehen wir drauf ein. Und vorher kann ich euch ein bisschen was erzählen. Ich wurde gefragt dazu, ich habe im Internet geteilt, dass ich gerade ja nochmal Traumatherapie mache. Und ich war bei so einer ganz tollen Traumatherapeutin, die so Hypnoseansatz macht und habe mir ein Meditationspraxisbuch gekauft und bin schon ganz stolz bei Tag 12 oder 13 oder so. Ich bin jetzt also noch 3 Tage länger und ich ziehe mir einen Kaftan an und lass mich anbeten. Nicht wahr? Ab wann darf man seine eigene, darf man sich Guru nennen?
Fühlst du dich schon als Guru?
Da hatte eine andere Antwort von dir erwartet, aber okay, natürlich fühle ich mich als Guru. Hast du mich mal wahrgenommen im Internet? Was glaubst du, was wir hier aufbauen? Ja? Hoffentlich.
Ach so.
Ja, bin okay. Die Führerin der Herzen. So würde ich mich auf jeden Fall sehen an der Stelle. Und ja, bei allem Schabernack und Spaß bin ich so erschöpft und müde, emotional leer, wie ich glaube noch nie zuvor in meinem Leben. Ich hatte den letzten großen Therapieprozess 2020, 2021 und da hat meine damalige Coachin, also da war ich bei einer Coachin, zu mir gesagt, Maria, entweder wir gehen jetzt tief rein in Kindheitsthemen, das würde jetzt anstehen, also das wäre jetzt dran, oder du gehst nochmal ein bisschen arbeiten und Geld verdienen, weil ich vermute, wenn wir das machen, gehst du krachen. Und da habe ich mich damals entschieden für, du, dann will ich jetzt mal Geld verdienen gehen. War? Das wäre jetzt, glaube ich, dran. Und das war ungefähr die Zeit, als ich auch Social Media angefangen habe, dann richtig so professionell machen zu wollen und so Content Creation und so Kram. Und jetzt gerade im Zuge des Decoupling, im Zuge der Differenzierung, merke ich bei mir Themen im Bindungsmuster. Also ich habe wahrscheinlich, um euch hier mal mit Fachbegriffen auch zu versorgen, ein überaktiviertes Bindungssystem. Und merke unsichere Anteile in Bindung und habe erstmal hier und da so ein bisschen mit mir selbst gearbeitet und bin ja nur auch in ziemlich liebevollen Beziehungen unterwegs. Allerdings ist liebevoll nicht immer sicher. Und ich habe gemerkt, ui, da muss ich nochmal doch auch mit professioneller Hilfe rein. Und dann bin ich ja erst zu traumasensible Medizin. Das ist Dr. Andrea Klein aus Frankfurt am Main. Große, große Empfehlung. Shoutout an die Maus. Ist eine erwachsene Frau, die krass ausgebildet ist. Und so eine Leute Maus zu nennen, das muss ich kurz lachen. Ne?
Ist einfach perfekt. Die Maus.
Ja. Und mit der habe ich erstmal Gefühl fühlen gelernt, weil das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen weird. Aber ich bin ja hyper aware. Also ich kann meine Gefühle schon auch spüren und benennen und kann dann auch sofort sagen, wo die herkommen und so und wo ich die schon mal gespürt habe und wie sie im Körper anfühlen und ob die eckig oder kantig sind und ob die rund sind oder strahlen oder aber ich kann sie nicht fühlen. Also durchfühlen, prozessualisieren. Konnte sie nicht prozessualisieren alleine, sondern bin dann halt mit meinen Gefühlen zu Tobi gegangen, habe so gesagt, guck mal, hier ist das Gefühl, was ich habe. Und Tobi mit seinem Bindungstrauma und seinem Bindungssystem so, nee, ist mir zu doll. Das ist, das möchte ich ungern, so die Art und Weise. Das war aber das Einzige, was ich bisher kannte und konnte. So zu Menschen hingehen und sagen, guck mal, ich habe hier ein Aua. Und dann, also gerade auch mit Jan damals, ne, ihr kennt die Geschichten ja, dass wir uns dann wild emotional begegnet sind. Und dann wusste auch danach keiner mehr, was der andere gesagt hatte oder man selber. Aber es war halt erstmal, das Gefühl war irgendwie durchprozessualisiert auf eine Art. Das ist aber nicht mit jedem Partner möglich. Und das ist durchaus für manche Partnerpersonen auch ein bisschen zerstörerisch, nicht wahr? So. Nun haben wir uns also damit auseinandergesetzt, Gefühle selber zu fühlen und haben da jetzt auch einen guten Prozess, aber es ist natürlich sauer anstrengend. Das war Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist jetzt also mit dieser Fähigkeit nochmal reinzugehen über eine Mischung aus Traumatherapie und Hypnose. Ne? Vielleicht mischen wir da auch noch ein bisschen LSD mit rein. Ihr wisst ja, wir sind, wie nennt man das, wir sind?
Der Heilung zugeneigt.
Experimentierfreudig, wollte ich sagen. Aber
ach so, das hätte ich nicht gesagt. Nee.
Ah ja, okay. Ja.
Hier wird schon strukturell wird schon vorgegangen in den Themen.
Aber mit experimentellen Methoden vielleicht? Also Hypnose und LSD ist jetzt, glaube ich, nicht das Typische, wenn Menschen merken, ich habe irgendwie...
Ja stimmt, das Typische ist stundenlange Gespräche, in denen du selber beim Sprechen versuchst zu prozessualisieren, wo du eigentlich was fühlen solltest. Das. Meinst du das?
Genau, ja. Ja, genau. Ja, das, was so viele Leute machen, was dann gar nichts bringt.
Dann finde ich den Rest jetzt nicht so experimentell, wenn man es mal gemacht hat.
Das stimmt auf jeden Fall.
Ein bisschen, aha, wie muss ich das nehmen? Dass du ja die Erste warst, die vor mir stand und mich mal gefragt hat. Sag mal, hast du schon mal versucht, Gefühle auch zu fühlen?
Ich kann sie fühlen, ich kann sie nur nicht prozessualisieren.
Ja, ja, ja. Aber das habe ich als eins betrachtet, als ich das von dir gehört hatte damals.
Ja, ich auch.
Ja, 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 okay. Ja.
Ich bin auch immer wieder erstaunt, was man so über sich... Na, man hockt ja so in sich selber drin und hat ja irgendwie auch keine Vergleichswerte. Na, und ich bin ja eine Sache, die mir bei dir manchmal fehlt. Ist ja irgendwie schnell mitbekommen, welches Gefühl ist da gerade und es verbalisieren können. Das kann ich ja sofort, ne? Aber ich kann es dann nicht, also ich kann es wahrnehmen, ich kann dir auch sagen, wo es ist im Körper, ich kann es benennen, ich kann sagen, wo das herkommt, wo ich das schon mal gefühlt habe, warum sich das aufgebaut hat, ne? Das kann ich alles perfekt. Aber es gibt dann eben keinen Release, den ich irgendwie selber gut gesteuert hinbekommen kann. Ich habe den Fachbegriff vergessen, das haben wohl einige ADHSler. Und naja, nun sind wir da. Ne? Das haben wir jetzt aber schon, das ging relativ schnell. Wir machen bilaterale Übungen, um das so durchzubewegen durch den Körper und so. Es ist einfach toll. Also ich bin dann immer wieder dankbar um mein Netzwerk und die Zugänge, die ich so habe, dass man sich mit Geld, also das hat mich jetzt 348 Euro gekostet, Gefühle prozessualisieren lernen. Das ist der Preis dafür gewesen. In Geld. In 3 Stunden Therapie mit nochmal irgendwie ein paar Stunden auch Arbeit zu Hause.
Finde ich mega, dass du an so ein wichtiges, an so einen wichtigen Skill einfach auch ein Preisschildchen ranhängen kannst.
Ja, geil. Kapitalismus. Welcome. Friedrich Merz möchte ja Psychotherapie selbst bezahlbar machen, dass da nicht mehr alle hinrennen können, weil das ja das Gesundheitssystem so belastet. Psychotherapie als Selbstzahlerleistung, weißt du?
Ah, aber also Menschen, die sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen, die sind okay.
Na, die kannst du vielleicht auch leichter steuern oder so. Keine Ahnung. Ist doch Freddy egal. Ja, auf jeden Fall wurde sich das gewünscht, mal so ein kleiner Überblick und ich habe gesagt, ja, mach mal im Podcast, das ist jetzt irgendwie das mal so kurz in der Instagram-Story, die dann irgendwie nach 24 Stunden auch weg ist und dann kriegen die Leute das alles nicht mit und so. Naja, das ist halt alles ein bisschen schwierig. Und grottenehrlich heißt ja der Podcast. Was macht das dann auch bei uns? Also, hab's ja schon gesagt, hier zu Hause gibt's halt auch Themen, mannigfaltige Themen, sich wiederholende Themen, belastende Themen. Und in dem ganzen Prozess habe ich gerade noch mal eine Persönlichkeits- und Identitätsphase. Toll, oder?
Egal, ich weiß nicht, ob ihr euch freuen wir uns.
Schön. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das bedeutet. Aber es bedeutet, spontan fällt mir ein, viel Liebe, ehrlicherweise. Klar, das Übliche halt auch irgendwie Reibung und Konflikt und auch mal Anspannung, aber auch irgendwie viel mehr Nähe und viel mehr echte Gespräche und viel mehr gesehen werden und sehen. So, das ist das Erste eigentlich, was mir jetzt gerade einfällt. Wie siehst du das? Was ist da für dich vorrangig gerade?
Eigentlich der allergrößte Punkt, also den ich unter Tränen auch schon mal rausgebracht habe, dass mir viele Gespräche eigentlich strukturell nach Lehrbuch vielleicht irgendwie sinnvoll wären, aber ich nicht wirklich die Verbindung fühle, die dadurch entstehen sollte. Also, ne, das ist ja für mich, wenn wir beide versuchen, auch gerne mal den Dingen zu folgen, die wir irgendwo lernen, sei es von schlauen Menschen, sei es in eigener oder gemeinsamer Therapieform oder auch aus dem ein oder anderen Literaturstück, dann habe ich ja eigentlich die Erwartung, dass damit irgendwas besser läuft. Oder ich will es zumindest versuchen und gucken, ob das zu uns passt. Wenn da aber nicht der Outcome dessen ist, dass die Verbindung mehr wird, weil wir uns vielleicht ein paar Gesprächsregeln in emotional auffüllenden Situationen drauflegen oder, dann ist es sehr frustrierend. Und ich habe das Gefühl, mit dieser Haltung von wir differenzieren hier jetzt mal ein bisschen mehr, was ist etwas, was mit dem anderen bearbeitet werden muss, sollte oder sich einfach nur gut anfühlt? Und was sind Dinge, die doch allein gemacht werden können? Weil Transparenz schön und gut, aber da dürfen und sollten Unterschiede gemacht werden. Und das ist das, was ich gerade für sehr experimentell halte. Und das braucht es aber auch.
Ja.
Was aber sich dadurch verändert, ist eben, dass wir so ein bisschen unseren Flow verlieren einfach gerade. Also Dinge, die wir so gegenseitig erwarten, die Muster greifen nicht mehr, weil so grundlegend andere Handlungen auf bestimmte Situationen folgen. Und die Reaktion, die wird auf einmal gesteuert und kommt nicht mehr nur noch impulsartig. Und das alleine das Ausbleiben, selbst wenn es das ist, wie ich mir das vorstelle, bin ich trotzdem erstmal verwirrt. Wenn du, Maria, das genau so machst, wie ich mir denke, so müsste man das eigentlich machen. Ich bin einfach erstmal verwirrt, weil du es halt so, wie man dich auch kennt, sehr schnell sehr anders machst und dich einfach ausprobierst in neuen Räumen und mal guckst, was das mit dir macht und mal sowohl auf kurz-, mittel-, langfristig Erkenntnisse sammelst, wie es dir denn damit geht. Ist das kurzfristig gut? Kann ich das über lange Zeit halten? Fühlt sich das doch an wie runterschlucken? Wie viel Anteil muss oder soll ich eigentlich in deiner Gefühlswelt haben? Und wie viel davon ist einfach was, also gerade ich, ne, mit inzwischen befreundeten, aber eben immer noch vorhandenen, vermeidenden Anteilen, wie viel sollte ich denn, also speziell ich, davon aus deiner Innenwelt eigentlich mitbekommen oder abkriegen, wie auch immer man das betiteln will? Wie viel Kontakt sollte ich damit haben? Ja, das machst du einfach sehr anders gerade. Und das nehme ich so wahr wie einfach ein bisschen verwirrend. Aber auch schön, weil ich merke sofort, wie das eben Dinge besser funktionieren. Selbst, also, dann bin ich halt verwirrt, aber die Dinge funktionieren ja trotzdem besser. Mhm. Sehr wurscht. Dann kann ich trotzdem rauszoomen. Aber es ist halt weird, wenn auf einmal, stellt euch doch mal vor, ihr seid halt in Beziehung über längere Zeit, in unserem Fall etwas über 4 Jahre. Und das sind so grundlegend andere Sachen, grundlegend andere Reaktionen auf einmal. Das ist auf einmal wie ein grundlegend anderer Mensch, mit dem ihr da lebt. Wobei die Persönlichkeit ja davon gar nicht, also verändert ist, jedenfalls nicht sofort. Es ist einfach die Handhabung. Man muss einfach mal kurz checken, warte mal, ich habe doch die Betriebsanleitung gelesen. Ich kannte die, ich bin doch hier schon ganz oft in dieser Situation gewesen. Naja, machen wir jetzt anders, okay. Ja, das ist sehr cool.
Also was ich gehört habe ist, oh Göttin, ich verehre dich. Deine Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Veränderungsfähigkeit ist das ultimativ Hotteste, was ich erleben kann in meinem Leben. Und es gefällt mir, das zu hören, muss ich sagen. Und all fun aside, es ist tatsächlich was ich an mir selber auch am liebsten mag. So, ich bin mit meiner Persönlichkeit ziemlich gut verbandelt, aber kann auch sehr gut unterscheiden, was ist Verhalten, na, was ist damit also auch easier veränderbar. Und wir sind gerade komplett auf der Verhaltensebene durch Erkenntnisprozess. Na, das ist halt ein tiefer emotionaler Erkenntnisprozess. Und ich würde mich schon freuen, wenn auch du nochmal nachziehst in Therapieebene, ne? Wenn auch da nochmal irgendwann Platz ist und wir schon auch in Sturm besser zusammen funktionieren und ich nicht immer in den Keller gehen muss zum Heulen. Das wäre schon auch richtig, richtig cool. Aber auch da, falls ihr zu Hause auch Menschen habt, wo ihr sagt, Mensch, wenn du doch auch einfach Therapie machen würdest oder dieses Buch lesen würdest oder diesen Podcast hören würdest. Das Ding ist halt, man kann Menschen nicht zwingen in ihre Prozesse und gleichzeitig glaube ich daran, Menschen sind immer in Prozessen. Also das gesamte Leben ist ein Prozess. Solange Menschen in Beziehungen gehen und sich challengen lassen, also wer jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzt oder sich nur mit Menschen umgibt, die dir halt aus der Hand fressen und dich nicht challengen und dich auch nicht spiegeln und vor keine Herausforderungen stellen, wird da nichts passieren. Das ist kein Prozess. Aber so ein ja grundreibungsvolles Leben sorgt ja schon auch dafür, dass wir immer wieder in Kontakt kommen mit den Anteilen, die dysfunktional sind oder die Zuwendung brauchen oder die gehalten gehören und so, ne? Und vielleicht beruhigt euch das ein bisschen. Und sich selbst und andere kann man nicht in Veränderung hassen oder in Veränderung drücken oder so, sondern man kann sich selbst nur in Veränderung lieben. So, also es geht nur über Liebe, weil Liebe ist Sicherheit und wir verändern uns nur, wenn die Sicherheit groß genug ist. Das ist auch immer was, wo ich mich selber durchaus dran erinnern darf, weil Liebe ist langsam und Liebe ist geduldig. Und da greift dann wieder die
Achtung, Achtung! Es folgt Werbung.
Maria, kurze Frage. Können die Leute dich eigentlich auch buchen, wenn sie nicht über Beziehungen reden wollen, sondern über Geld?
Ja, bitte sogar. Gerade wenn ihr alte Riester-Verträge habt, Wohnriester, Riester-Bausparer, Riester-Versicherung, holt diesen Ordner bitte einmal raus.
Weil ab 2027 das Altersvorsorgedepot kommt?
Ja. Die private Altersvorsorge wird neu aufgestellt und bestehende Riester-Verträge sollten jetzt geprüft werden. Behalten, umstellen, später wechseln oder einfach verstehen, was da überhaupt liegt.
Und das erste Gespräch bei dir ist kostenlos und unverbindlich, richtig?
Kein Druck. Kein Finanzsprechtheater. Ihr kennt mich aus dem Podcast. Wenn ihr euch hier mit eurer Lebensform gesehen fühlt, dürft ihr euch auch mit euren Finanzen zeigen.
Und der Link dazu ist in den Shownotes?
Genau. Kostenlose Erstberatung bei Schadualu buchen und bitte nicht einfach irgendwas kündigen, bevor wir drauf geguckt haben.
Ende der Werbung.
Meditationspraxis, die ich gerade mache, weil das immer die Themen so dazu sind. Also es ist ein riesengroßer Prozess. So.
Und glaubst du dann, dass das überhaupt gleichzeitig stattfinden könnte? Also mal abgesehen davon, dass ich gerade viel zu viele Dinge auf dem Schirm habe und mich viel zu wenig und das sowieso gerade nicht die Zeit ist. Aber alleine, weil du in diesem Riesenprozess bist, fühle ich uns sowieso schon sehr, sehr destabilisiert aufgrund dieser Unsicherheiten einfach, die das, die Veränderung an sich mit sich bringen. Auch wenn ich unbedingt sehe, dass das tolle Sachen sind, die da passieren. Aber jetzt noch,
jetzt noch
an meiner eigenen Basis zu rütteln, selbst wenn ich gerade Urlaub hätte.
Nee, wenn du mich gerade fragst, ob ich das für eine gute Idee halte. Nee, wie gesagt, ich erinnere an meine Therapeutin von vor 5 Jahren oder 6 Jahren. Also wir können das jetzt machen, aber dann gehst du krachen. Und du, mein Herzblatt, kannst dir gerade absolut nicht erlauben, krachen zu gehen. Ja. Und deswegen würde ich auch sagen, gerade nicht. Das war auch gar kein Mach das jetzt, sondern es war einfach ein, ich würde mich einfach freuen, wenn wir da ähnliche Erfahrungen machen, wenn jeder so für sich wächst. Ne? Es war einfach Wunsch ausgesprochen, ohne jetzt die Erwartungshaltung zu haben, dass das jetzt passieren muss, beziehungsweise glaube ich halt auch nicht, dass das jetzt gerade passt. Ne?
Ich glaube, das ist ein natürlicher Modus. Sobald diese Kapazitäten freigeschaltet sind, ist uns beiden ja auch einfach zu langweilig, wenn da keine Bewegung ist. Und wenn außer uns keine ist, dann muss halt drinnen welche sein.
Ja, man kann sich ja schon auch im Außen immer mal Themen holen, die einen ablenken, ne? Das ist ja schon, also, das ist schon sehr leicht möglich, dass man dann dadurch auch Bewegung generieren kann. Aber ja, so viel zu, wo bin ich da gerade? Die Frage war halt, ne, an uns beide gerichtet und ich habe das jetzt mehr oder weniger auch dazu gesagt, um eben zu sagen, Tobi hat, würdest du sagen, du hast deinen eigenen Traumaprozess schon mal angefangen?
Meinst du? Also
genau so, würdest du die Frage mit Ja
beantworten? Ja.
Ja, würde ich auch sagen, genau.
Absolut. Denn ich habe mir angeguckt in diversen Dingen, die mir ja dann erst wieder bewusst geworden sind oder in diversen Situationen, wo ich einfach Muster nachgespielt habe, die entweder von mir selber irgendwann mal nötig waren, habe ich mich gespiegelt, oder auch mit Glaubenssätzen aufgeräumt, die nie aus mir selbst entstanden sind. Also wie nicht. Ne? Und hab viel davon musste ich schon spiegeln. Das ist jetzt nicht alles Therapie gewesen, ne? Aber das ist einfach Beziehung mit Menschen. In verschiedenen Situationen drauf gucken müssen, was ist hier gerade eigentlich hilfreich und wer möchte ich eigentlich sein? Kommst ja nicht dran vorbei, kurz mal über die abgespeicherten Programme zu gucken und dann kommt dir natürlich auch die Frage, wo kommen die eigentlich her? Warum waren die hilfreich? Oder warum ist mein System darauf eingestiegen, dass das hilfreich sein könnte?
Mhm.
Also dementsprechend würde ich sagen, sehr klares Ja.
Und solche Phasen laufen auch immer Destabilisierung folgt wieder Stabilisierung. Also es ist einfach auch nicht möglich, in einem Destabilisierungsprozess alle Themen anzufassen und alles irgendwie hinzukriegen, sondern dann wird sich wieder stabilisiert, dann wird da wieder aufgebaut und dann brauchen wir eben erst wieder eine gewisse Sicherheit, um dann wieder in Destabilisierung und bla 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 bla. Ne? Und ich würde sagen, Tobi und ich haben da auch, genau. Ich würde sagen, Tobi und ich haben da auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin schon sehr evidenzwissenschaftlich Therapie und mäßig unterwegs. Und Tobi ist ein bisschen mehr intuitiv do-it-yourself, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Oder meine ich, beobachtet zu haben oder so. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, bei mir ist es, glaube ich, ganz oft das, was ich gerade gesagt habe eigentlich. So diese dauerhafte Suche nach, was dient mir eigentlich? Was sind die Anforderungen aus dem Leben? Dann kommst du halt ganz oft dahin, dass du auf Dinge stößt, die irgendwie nicht mehr aktuell sind, die aber ja in dir angelegt sind und für die du sogar vielleicht mal ganz viel Kapazität hast draufgehen lassen, die du selbst in dir geschmiedet hast und jetzt auf einmal sind andere Dinge nötig. So gehe ich, glaube ich, so ein bisschen an die Dinger ran. Und da habe ich in Therapie schon ganz, ganz tolle Impulse bekommen, muss ich auch dazu sagen. Ne? Also das ist ja jetzt nicht ein nur super intuitives Ding, sondern Impulse kommen von überall.
Ich glaube, es ist halt für mich immer so ein bisschen die Frage, wie sehr kann ich aus meiner Traumabrille tatsächlich auf mich gucken? Na, wie gut kann ich tatsächlich unterscheiden? Das ist ich, das ist noch ein verkörperter Anteil, das ist, ich glaube einfach, das ist too much. Du sitzt in deiner eigenen Suppe und ich glaube für mich, die Zutaten da einfach nicht gut und klar sehen zu können. Plus, Therapie macht noch eine ganz tolle Sache mit uns, nämlich wir schaffen Verletzlichkeit in einem sicheren Raum. Denn viele Menschen haben ja auch ein Thema damit, sich selber mitzuteilen, kundzutun, transparent zu sein, aufgrund schlechter Beziehungserfahrungen. Und das sind also so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, die für mich ja einfach relevant sind, warum ich sage, ich mache das gerne in Beziehung. Plus, ich mag es auch möglichst wenig auf meine Beziehungspartner auszulagern, weil zu sagen, na, ich mache halt Beziehung, dann wird halt alles da schon gespiegelt, bedeutet halt auch, dass die Beziehung den Scheiß tragen muss. Und das muss sie ja eh schon in großen Teilen. Da finde ich, kann zumindest die Erarbeitung dann von mir selber in einem professionellen und gehaltenen Rahmen stattfinden. Das ist so ein bisschen für mich da die Dreifaltigkeit, die da zusammenkommt.
Mhm, richtig.
Zum Thema Zusammenkommen sind wir heute zusammengekommen, um Ja, danke. Danke. Ich fand's so eine gute Überleitung.
Was? Wie toll war das?
Um nämlich mal eine Shitshow zu besprechen, und zwar Shitshow Polyamorie. Ich habe ja aufgrund persönlichem Umfeld, aufgrund Instagram und auch hier Podcast und so relativ viel Zugriff auf Menschen in offenen Beziehungs-Swinging oder auch Poly-Konstrukten, die zum Großteil auch neu in dem Ganzen sind. Um ein paar Zahlen nennen zu können, 20% der Menschen machen im Laufe ihres Lebens mal eine offene Beziehungs- oder Poly-Erfahrung. Gab es mal eine Umfrage, wie viel Prozent der Menschen? 20, ne? Ungefähr. Und das bedeutet also, dass wir da auch ja gar nicht so wenige Menschen haben, die halt mal reinschnuppern ins Ganze und dann ja auch wieder rausschnuppern aus dem Ganzen. Aus verschiedensten Gründen und Handhabungen. Und neben so ganz klassischen Geschichten wie, naja, man muss halt auch Leute finden, die man hot findet, die so leben wollen und so. Das ist ja schon mal auch irgendwie eine, ja, dekable Geschichte ans Ganze. Gibt es, und der Satz ist gerade auch schon häufiger gefallen, Glaubenssätze, die halt zum Beispiel erstmal hilfreich erscheinen. Wenn man es aber übertreibt, na, wie mit so vielen Dingen, scheiße werden. Ja. Und da merke ich halt, ja, das ist so, ne? Und da merke ich halt ganz oft, vor allem bei Newbies und Beginnern, dass die sich halt so an Theoremen festhalten, am besten dann eben noch aus ihrer nicht geheilten, ängstlichen oder vermeidenden Persönlichkeitsstruktur oder eben Traumastruktur und so. Menschen, die halt, Menschen haben Themen. Wir haben alle Themen, ne? Und ich finde zum Beispiel auch den Satz, sei ganz du selbst, super gefährlich, je nachdem, zu wem du das sagst. Ja?
Ja.
So, ja. Ich möchte, dass du ganz du selbst bist. Ja, ich bin schwer traumatisiert. Wie meinst du das?
Ja. Ja? Ich und meine Psychose müssen halt da sein dürfen.
Genau, ne? Und der Kern einer solchen Aussage ist ja sehr häufig ein positiver. Ne? Also, ne, du bist hier willkommen, wie du bist oder sowas, ne? Aber die Übertreibung dessen wäre ja dann eben auch, Menschen nicht mehr zu feedbacken, nicht mehr klar sagen zu können, wo irgendwie Verhalten auch mal an ethisch-moralische Grenzen stößt oder wo man einfach auch andere Dinge erwartet. Ne? Und deswegen haben wir so eine kleine Liste vorbereitet, wo wir uns verschiedene Glaubenssätze mal angeguckt haben. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Möchtest du mal den ersten reinschmeißen, den du spannend findest, Hafermann?
Gehen wir einfach mal rein. Nämlich ist der erste Glaubenssatz, unausgesprochene Erwartungen darf ich nicht haben. Worum geht's da?
Gerade in Poly. Ja, gerade in Poly. Kann es ja mal schwierig werden in verschiedenen Phasen. Zum Beispiel in der Phase frisches Kennenlernen. Ne? Wenn wir monogam jemanden frisch kennenlernen, dann ist ja da niemand weiter. Vor allem, weil ja Menschen emotional verarmt sind. Ihr kennt meine Haltung dazu. Menschen sind dumm und sagen, nur romantische Beziehungen ist super wichtig, weil das macht mir Kribbeln in meinem Bauch. Ja, weil du Angstanteile angehst und Cortisol reinschießt in deinen Körper. Willst du dich mal belesen dazu, was Verliebtsein ist? Naja, okay. Also, ist ja kein Problem, mein Schatz. Deswegen kannst du diesen Podcast hier anhören. Nicht wahr? ChatGPT kann das aber noch auch sehr gut erklären. Jedenfalls, in Monogamie können wir uns da ja voll reintreiben lassen. Ne? Und können halt sagen, oh super, wir sind jetzt irgendwie verknallt, wir verbringen ganz viel Zeit miteinander und irgendwie das ist vielleicht so, ja, gibt es ja auch ein gesellschaftliches Skript dazu und eine Vorangehensweise. Ne? In Poly ist es ja jetzt nicht ganz selten, dass du vielleicht auf jemanden triffst, der schon 1, 2, 3 Beziehungen jongliert, wo vielleicht auch nochmal Familie mit dranhängt und oder besondere berufliche Herausforderungen, sage ich jetzt mal. Ne? Und jetzt kann man ja der Meinung sein, ich muss ja jetzt alles kommunizieren, was so meine Erwartung ist. Jetzt gerne wieder du mit, was ist denn der Kern von diesen unausgesprochenen Erwartungen darf ich nicht haben? Was ist der hilfreiche Kern, die Idee dahinter, wo man sagen muss, das stimmt?
Die Idee dahinter ist, dass mein Gegenüber nicht zuverlässig erraten kann, was ich brauche und es ist sinnvoll, Wünsche und Erwartungen anzusprechen.
Dich, ne? Und ihr seid in einer Übersteigerung von diesem Glaubenssatz, wenn ihr euch in Gedankenmustern erwischt, wo ihr sagt, Mensch, solange ich was nicht ausdrücklich verhandelt habe, darf ich keinerlei Rücksicht, Reziprozität oder Orientierung an unserer bisherigen Beziehung erwarten. Na? Und da würde ich halt sagen, das ist Bullshit, na? Weil es gibt einfach, ne, gerade der Begriff Reziprozität, also das, was schon mal gewesen ist, darf ich weiter erwarten und muss nicht in eine defensive Haltung gehen, weil jetzt auf einmal gesagt wird, ja, das ist das, wurde ja nicht neu besprochen oder sowas. Ne? Wenn wir das doch machen, na, also wenn wir in diese Übersteigerung gehen, dann wird damit so getan, als entstünden Beziehungen ausschließlich durch Verträge. Ja? Also tatsächlich entstehen Erwartungen auch.
Habe ich doch unterschrieben.
Genau, das hast du nicht kommuniziert, haben wir nicht unterschrieben. Aber tatsächlich entstehen Erwartungen auch durch Wiederholung. Verlässlichkeit, gemeinsame Geschichte und auch eine implizierte Beziehungskultur, die ja auch inhärent, ja, mononormativ geprägt ist. Aber kann man nicht auch sagen, natürlich ist es auch in Poly implizit, dass man sich wiedersehen möchte, dass man eine gewisse Verlässlichkeit möchte, dass man möchte, dass wenn Absprachen getroffen werden, dass die auch geprüft sind, dass die stimmen, ne, dass ich mich verlassen kann einfach. So. Und damit geht es dann halt in eine reifere Haltung über. Ich bin dafür verantwortlich, meine Bedürfnisse möglichst klar anzusprechen. Gleichzeitig darf ich erwarten, dass ein nahestehender Mensch mich mitdenkt. Ja, Muster erkennt
machen,
und nicht
ja.
jede Form. Kann man machen, sollte man machen.
Man
also
machen.
In meiner Welt ist ein emotional fähiger Mensch dazu in der Lage, andere Menschen mitzudenken. Nicht perfekt, ja, nicht in Perfektion. Darum geht es auch gar nicht, sondern alleine schon in dem Punkt, hey, irgendwie bist du hier betroffen. Ich glaube, es wäre wichtig, dass du deine Meinung mitteilst. Na? Mach den Satz noch kurz zu Ende. Muster erkennt und nicht jede Form von Rücksicht erst juristisch ausgehandelt werden muss. Ja, weil gerade in Poly, na, Dinge werden ja, es sind ja trotzdem immer Zweierbeziehungen. Na? Don't get me wrong, es sei denn, wir haben wirklich eine Triade, wo alles zu dritt immer besprochen wird und selbst da glaube ich nicht dran, dass das immer alles zu dritt, weil manchmal ist der Dritte halt nicht da und dann sind halt nur zwei kurz da und dann gibt es auch mal Absprachen nur zu zweit, wo es dann darum geht, schnell den Dritten. Aber gerade wenn ich ja gar nicht im Raum bin, wenn ich gar nicht weiß, welche Themen werden da besprochen, ich doch auch gar nicht meine Erwartungshaltung. Das heißt, ich hätte da die Erwartungshaltung, dass gerade in Beziehung mit erwachsenen Menschen die Fähigkeit vorherrscht, meine Bedürfnisse mitzudenken und gar nicht in Maria braucht immer den pinken Drink vom Starbucks mit den Eiswürfeln und da müssen noch zwei Pump Vanille mit rein. Das ist jetzt schon sehr, also sehr definiert. Aber man könnte natürlich, je nachdem wie lang Beziehung geht und wie intensiv sie ist, wissen, Maria ist ein Mensch, der trinkt. Heute ist ein warmer Tag. Wir sind hier gerade Getränke kaufen. Vielleicht frage ich mal kurz, ob sie ein Getränk will. Und das kann eben übertragen werden auf alles Mögliche, wo wir in Poly eben Berührung mit haben, sprich Dates, sprich Übernachtungen, sprich, ach, was weiß ich.
Mhm.
Und da geht es für mich in so eine zweite Geschichte gerade mit rein, die mir dazu einfällt, toxische Datingkultur und toxische Instagram-Healthcare-Kultur sagt uns halt auch Trennung. Da kommt ja auch gleich noch ein Punkt im Sinne von, jeder ist für sich selbst verantwortlich oder so. Hier. Jeder ist selbst für seine Bedürfnisse verantwortlich. Und da bricht es mir halt fast einen Zacken aus der Krone, weil ich halt verstehe, dass es darum geht, ja, sich selbst zu regulieren, sich selbst mitzukriegen, bei sich selbst sein zu können. Aber ich finde es absolut toxisch, als Grundhaltung zu haben, jeder ist nur bei sich selbst. Das kann für schwer traumatisierte Menschen, die sich gerade in Beziehung erstmal wieder zurechtfinden müssen, funktionieren und dann kann man darauf in Community auch Rücksicht nehmen, finde ich. Also das sollte auf jeden Fall gegeben sein, so bei die Person, also solange die Person das auch so klar wenigstens für sich hat. Ne? Also das Mindestmaß an Sicherheit sollte gegeben sein. So, hey, ich bin einfach aufgrund meiner eigenen Traumageschichte nicht in der Lage dazu, die und die Art Verantwortung für andere zu übernehmen. Aber in tatsächlich für mich erfüllenden Beziehungen bin ich in meinem Ich-Raum. Und bin aber auch in der Lage dazu, deinen Du-Raum zu betreten und mich einfach nur auf den Stuhl zu setzen, auf deinen, ne, und mich zu fragen, was weiß ich denn bisher über dich? Welche Annahmen kenne ich, ne, wo weiß ich, was ist dir wichtig? Und eine andere Person also mitzudenken, ist für mich eine Form von Liebe. ne, mitgedacht zu sein. Wie gesagt, da geht es nicht um Perfektion, sondern geht es einfach darum, wir sind nicht mehr zu zweit. So, es ist eine Poly-Beziehung. Hier sind vielleicht 5 Leute im Polykür, die das auch betrifft. Ne? Ich denke an so klassische Geschichten wie 30 Tage Urlaub. Angestellte haben irgendwie 30 Tage Urlaub im Jahr. Wie verhaften wir denn das? Na, wer kriegt da welche Ansprüche? Wer darf da welche Sachen erwarten? Wo gibt es Überschneidungen? Blablabla, wie wird das gehandhabt?
Also gut, können wir dann nochmal wiederholen. Was denn eigentlich die Kernaussage aus jeder, also ist für seine Bedürfnisse selbstverantwortlich ist, die uns auch hilft? Vielleicht ist es eher ein, ich sollte meine Bedürfnisse wahrnehmen, benennen und nicht erwarten, dass ein anderer Mensch mein gesamtes Leben organisiert. Wenn wir das jetzt aber übersteigern, dann kann daraus auch mal werden, wenn mein Bedürfnis in unserer Beziehung nicht erfüllt wird, muss ich eben selbst eine Lösung finden oder mir dafür einen anderen Menschen suchen. So weit wollen wir ja eben nicht gehen. Dann haben wir mich ganz schnell ein, also es ist einfach Trend. Also was setzen wir dafür aufs Spiel? Dass wir irgendwie noch zusammen funktionieren, sobald ein Problem auftaucht oder sobald mal eine Situation auftaucht, in der das einfach nötig wäre und in dem man vielleicht nicht mehr so gut ist, ja, seine Bedürfnisse komplett selbst zu erfüllen. Und die etwas reifere Haltung wäre vielleicht, ich bin dafür verantwortlich, meine Bedürfnisse zu erkennen, zu kommunizieren. Sobald wir eine Beziehung führen, wird die Frage, wie wir mit diesen Bedürfnissen umgehen, auch zu einer gemeinsamen Aufgabe. Also es gibt gar keine krasse Regelung. Wir sind mal wieder nicht im Vertragswesen unterwegs, sondern in einem Teammodus, in dem wir einfach auch schon mal davon ausgehen, dass das, was wir hier gemeinsam machen wollen, also hochdynamisch ist und situativ auch immer wieder umkippen kann. Das ist immer dieses schöne Ding, irgendwann hatten wir mal beide diese, haben wir mal im Internet gefunden, dass irgend so ein Paar, immer wenn einer nach Hause kommt und der andere ist schon da, dass die mal ganz kurz einchecken mit wie viel Prozent bist du gerade da? Ne? Dann kommen die rein und sagen so, hey, schön dich zu sehen, ich bin bei 20 und du? 60, alles klar, dann ist der mit 60 vielleicht gerade ein bisschen mehr präsent oder kann mehr Dinge übernehmen oder ist vielleicht auch ein bisschen offener für Dinge, die in ihm stattfinden und in dem anderen stattfinden. Das fand ich eigentlich ganz, ganz sweet. Ein anderes Paar hatten wir auch mal gesehen, was ein ähnliches System macht, aber die haben sich so Farben gegeben einfach. Ich bin gerade voll im Blau. Also ich kriege mich gerade selbst gar nicht mit, weil ich direkt in so vielen anderen Prozessen gerade gehangen habe, dass ich, wo ich einfach nicht stattfand und so. Ja, darum geht's, glaube ich. Wer das verstanden hat, dass das hochdynamisch ist und dass man vielleicht auch in die Kommunikation aufnimmt, wie man das dem anderen schnell mitteilt, ohne dass man sich da ewig erklären muss, der kann vielleicht auch schneller zum eigenen Fühlen kommen oder zum eigenen oder zur Vermittlung der Inwelt gegenüber dem anderen. Wenn wir jetzt natürlich einfach beide komplett low sind, dann haben wir vielleicht auch dafür so eine Grundstrategie von, ey, jetzt geht erstmal jeder 20 Minuten atmend auf die Shakti-Matte und dann sehen wir uns wieder. Was weiß ich. Irgendwie so. Ja, aber wir wollen nicht, dass hier jeder komplett für sich selbst verantwortlich ist. Dann brauchen wir auch keine Beziehung führen. So, das hast du vorhin schon richtig gesagt. Das ist eine Traumvorstellung. Wäre natürlich ganz toll,
ja, denk ich grade,
wenn das jeder komplett selber macht und dann dem anderen nur noch mitteilt und den gar nicht mehr braucht, aber dafür sind wir zu menschlich. Das funktioniert irgendwie nicht.
Findest du das eine Traumvorstellung? Das fühlt sich für mich nach einem Nebeneinander und nicht nach Beziehung.
In dieser Aussage meine ich, ne? Also in dieser Aussage meine ich, dann wäre das alles nicht nötig. Dann gäbe es diesen Vertrag und alle wären damit sogar zufrieden, aber so ist es ja gar nicht. Also deswegen gibt es diesen hilfreichen Kern. Aber ausgelebt werden muss das eben in dieser Dynamik, also in diesen großen Wellen, die man einfach zusammen erlebt. Jeder für sich schon und dann aber auch noch als Paar oder im Polykül noch krasser.
Ich wollte gerade nur sagen, dass uns das vom Podcast auch gerade sehr geholfen hätte, ha?
Zu checken? Zu checken, wo wir sind?
Ja, anscheinend warst du vom Podcast ja in einer blauen Situation irgendwie, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, oder? Kann das sein?
Ja, absolut. Ganz genau.
Mega geil, vielleicht übernehmen wir das ja mal.
Ja, müssen wir sonst dann auch nur erstmal merken. Ich glaube, Farben machen da noch mehr Sinn, weil die sind so richtige Codes. Mhm. Was hast du noch für einen Glaubenssatz mitgebracht?
Na, daran angeschlossen würde ich jetzt mal sagen, ein Partner muss nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Das ist ja auch oft so ein Poly-Ding, dass die Leute dann halt sagen, na, ist ja klar, ich stehe ja auch auf Braunhaarige, jetzt mal ganz blöd gesagt, ich stehe auch auf Braunhaarige oder mir ist halt Sex total wichtig und mein Mann steht nicht auf Sex und deshalb suche ich mir jetzt hier den Steffen, der steht total auf Sex. Und da würde ich halt sagen, das ist super gefährlich, diese Herangehensweise, weil es ist schon mal klar, dass kein Mensch sämtliche emotionalen, sozialen, sexuellen, intellektuellen, was weiß ich, Bedürfnisse erfüllen kann, ne, zu 100%. So. Aber wenn wir das jetzt übersteigern und sagen, wenn mein Partner ein wichtiges Bedürfnis nicht erfüllen will, soll ich es einfach auslagern, ein Mangel innerhalb unserer Beziehung muss deshalb nicht mehr besprochen werden, dann würde ich sagen, das kostet uns die Beziehung. Also dann ist ja Poly nur noch ein Umgehungsmechanismus. Ja, statt Konflikte, Enttäuschungen oder unterschiedliche Bindungsbedürfnisse zu bearbeiten, wird die Lücke personell besetzt. Also, jede Beziehung im Polykül ist doch eine vollständige Beziehung. Und gleich die reifere Haltung, die gibt es natürlich auch zu sagen, ja, mein Partner muss nicht alles erfüllen und trotzdem darf ich prüfen, ob das, was zwischen uns fehlt, für die Tragfähigkeit unserer konkreten Beziehung wesentlich ist. Ja, also, das ist auch oft so eine Krankheit im Poly, dass die Leute halt sich nicht trennen. Im Poly wird sich nicht getrennt, ganz oft, sondern es wird dann so deeskaliert in irgendwie Secondary, Third, ne? Also da kommen irgendwie neue Partner rein, die dann halt besser passen, weil man nicht in der Lage dazu ist, entweder die Beziehungsarbeit zu machen, also wenn so ein Polykül aus Vermeidern und Ängstlichen dann irgendwie zusammen ist, die dann so, oh nee, dann woanders, dann geh ich hier springen oder finde da irgendwie noch eine Person. Und dann haben wir ja nie eine wirklich erfüllende Beziehungsgrundlage, wo ich finde, dass immer noch was anderes ist, wenn man jetzt sagt, das ist ein Bedürfnis, das muss jetzt auch nicht unbedingt erfüllt werden und das muss auch nicht unbedingt von dir erfüllt werden. Also ich finde, es gibt aber schon so eine Grundmasse an sexuellen Überschneidungen, kommunikativen Überschneidungen, Persönlichkeitsüberschneidung, Wertesystemüberschneidung, die ich brauche in jeder meiner Beziehungen.
Ja, das geht sehr tief. Ich glaube, da kannst du fast einen eigenen Podcast drüber machen. Ein Partner muss nicht alle Bedürfnisse erfüllen. Wir waren ja neulich in den letzten Folgen schon mal überhaupt bei der sprachlichen Trennung von, hey, ein anderer Mensch muss überhaupt nicht meine Bedürfnisse erfüllen. Wir sind doch keine Bedürfniserfüllungsmaschinen. So, jetzt geht es hier um viele Dinge, auf die einfach ja zwischen uns stattfinden, damit wir Beziehungen führen. Also wir gehen immer davon aus, so, wir haben eine Beziehung, aber das haben wir schon ganz früh im Podcast aufgeräumt. Wir führen Beziehungen und das ist ja das, was wir miteinander tun. Und zwar in dem Rahmen, den wir so miteinander abmachen oder der irgendwie entsteht und dann irgendwie erst geframed wird oder. Und das finde ich auch irgendwie komisch. Also das ist ja ein ganz guter Punkt zu sagen, dann lagere ich doch hier was aus, was ich von dir nicht kriege. Ja, weiß nicht, aber war das vielleicht irgendwie ein essentieller Punkt? Hat sich das verändert? Warum hat sich das verändert? Gehen wir deswegen gleich aus Verbindung, weil da gibt es ja jemand anderen, mit dem du das machen kannst? Weiß ich nicht. Vielleicht vermisse ich dich aber körperlich gerade und warum auch immer das gerade irgendwie nicht gut funktioniert, macht das doch aber was mit unserer Beziehung.
Absolut.
Die wir nicht haben, sondern die da ist, weil wir Dinge anders machen. So.
Ja, und ich finde halt dieses, mein Partner ist keine Bedürfniserfüllungsmaschine, funktioniert halt für mich immer in Krisensituationen. Also ich finde halt, man darf dann auch immer nochmal den Kontext angucken, wann darf ich denn was erwarten von meinem Partner, ne? Und wenn gerade irgendwie 5 Baustellen sind und dann setze ich mich aber hin und sage, es ist jetzt aber ganz essentiell, dass mein Bedürfnis nach körperlicher Nähe oder Sicherheit oder so gedeckt werden kann, so, dann finde ich halt immer, ist ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, wenn wir Beziehungen führen, habe ich natürlich Bedürfnisse und die sind relevant, ne? Ich würde gerne reden über, ich besitze meinen Partner nicht, weil das ist auch so ein Kernding, was, glaube ich, alle Polys oder in offenen Beziehungskonstrukten teilen, so als Haltung. Ne? Ich habe keinen Anspruch auf die Erfahrungs- und Erlebenswelt meines Partners, auf seine emotionale Welt. Und das ist auch der hilfreiche Kern. Menschen sind keine Gegenstände. So, ne? Eine Beziehung begründet kein Eigentumsrecht über Körper, Sexualität, Gefühle, Lebensentscheidungen, keine Ahnung, was man da jetzt alles so sagen möchte. Ne? Ich erlebe aber nicht selten die Übersteigerung in, weil ich meinen Partner nicht besitze, darf ich keine Ansprüche an seine Zeit, Aufmerksamkeit, Verbindlichkeit oder Rücksicht stellen oder sowas. Also es geht ja trotzdem noch darum, dass wir Beziehung führen miteinander. Ansprüche zu haben ist doch, also Ansprüche sind ja nur Grenzen ins Positive in meiner Welt. Ne? Also ich existiere in einem sehr glücklichen Umfeld, weil ich aus mein Leben balanciere in Ansprüchen und Grenzen. So. Und die Kosten, also was uns das kostet, wenn wir also diese Übersteigerung leben, dass halt Bedürfnisse schon mal vorsorglich kleingeredet werden. Na, ich korreliere mit meinem Gedanken schon mal um meinen Partner rum, weil was der alles kann und was der alles nicht kann, das antizipiere ich ja schon mal komplett, damit ich bloß nicht kontrollierend wirke, damit ich bloß nicht zu anspruchsvoll wirke, damit ich nicht zu groß werde, na, damit ich möglichst schön klein bin, dass ich auch gut reinpasse irgendwie. Und Freiheit wird dabei häufig nur als Freiheit der aktiveren oder distanzierten Person verstanden. Aber auch ich lebe doch meine Freiheit über meine Ansprüche, die ich habe. Ist doch keine Freiheit, wenn ich meine Ansprüche permanent nur orientiere und in dem Rahmen bewege, wo ich sage, das kann ich da bekommen oder nicht. Also es gibt dann natürlich nochmal einen Realitätsabgleich, aber erstmal sind Ansprüche Ansprüche und gehören angesprochen. Deswegen heißen sie ja Ansprech. Weißt du?
Sehr gut. Liebe ich ja, wenn du sowas herleitest.
Ja, naja, und die reifere Haltung ist dann halt einfach, ich besitze meinen Partner nicht, Punkt, da sind wir uns ja alle einig. Ne? Also ich besitze meinen Partner nicht, außer ich, weil ich bin im BDSM, im Ownership unterwegs, aber da kommen wir nochmal wann anders dazu, wo BDSM in Poly reinkracht, das ist ja auch für mich immer ganz besonders. Aber zurück zum Topic, ich besitze meinen Partner nicht, aber wir können einander trotzdem etwas schulden. Wenn wir freiwillig, und das ist hier der Punkt, wenn wir freiwillig Verantwortung füreinander übernommen haben, und das ist Beziehungsbildung. Ich will dich und du willst mich, da ist eine Freiwilligkeit, wir wollen Beziehung führen. Und in Beziehung tragen wir Verantwortung füreinander. Und Ansprüche müssen angesprochen werden. Daher kommt das, meine lieben Leute, nicht wahr? So, ja, das ist für mich immer, wo ich mir denke, wie bist du da? Was hast du da Gedanken zu? Ich besitze meinen Partner nicht und Freiheit?
Ja. Ich bin ganz bei dir. Sobald wir aufhören, irgendwelche Ansprüche zu stellen, dann wird es für mich, ich habe das schon erlebt, dann wird es für mich eigentlich richtig schwer, mit jemandem in Beziehung zu führen. Weil ich weiß nie, also weil ich orientiere mich ja auch an jemandem. Und ich raff nicht, wie das nicht sein. Also ich nehme das halt niemandem ab, das ist das Ding. Und Leute reden sich das, glaube ich, dann eher ein, weil sie irgendwie super cool wirken wollen, weil sie...
Ja, oder super einfühlsam, so ich sehe dich ja, wo du gerade bist und so und da kann ich ja nicht und so und deswegen gehe ich halt einen Schritt zurück oder sowas, ne? Pseudo-Empathie.
Genau, das ist dann irgendwie gerade, ich sehe ganz genau, das wäre hier ein schlechtes Timing und deswegen sage ich aber gar nichts. Nur das Timing wird sich anhand der aktuellen Situation vielleicht nie ändern, weil ich mich da an irgendwelchen Dingen festhalte, die bei dem anderen gerade stattfinden, die zu seiner Persönlichkeit gehören und die gar nicht situativ sind. Raff ich nicht. Ja, und dementsprechend ist es, glaube ich, wir haben alle die allergrößte Freiheit miteinander und Ansprüche sind, müssen erstmal da sein. Aber in einer erwachsenen Haltung geht es dann halt in die Verhandlung, würde ich sagen.
Ich würde gern was diskutieren wollen mit dir, aber ich glaube, das sprengt den Podcast. Weil ich habe bei einer Creatorin gesehen, die macht so offene Beziehungskontent und die meinte halt, wer offene Beziehung und Polyamorie aus Freiheitsgründen entscheidet, ist völlig dämlich. Und ja, das hat mich natürlich gekickt. Und da habe ich mir das durchgelesen und ich war so, ja, die größte Freiheit ist, keine Beziehung zu führen, tatsächlich. Immer dann, wenn wir uns Menschen reinholen ins Leben, ist das eine Einschränkung und Beschneidung unserer persönlichen Freiheit, muss man sagen. Na, natürlich kriegen wir was daraus, zum Beispiel Zugehörigkeit oder gerade Frauen in heteronormativen, mononormativen Konstrukten. Na, wenn du keinen Mann hast, bist du sehr komisch und das geht ja ganz viel darum, männliche Bestätigung zu bekommen und der Retter, der König und keiner, bla 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 bla, diese ganze Scheiße, die da so mit reinspielt, psychologisch, wo dann also auch die körperpsychologische Rückmeldung kommt von, ich mache hier Dinge richtig und das ist der Richtige und diese ganze Scheiße. Und so. I feel it, das ist schon wichtig, das kickt uns, ne? Aber je mehr Beziehungen du in deinem Leben hast, desto unfreier wird es theoretisch. Ne? Fühle ich sehr. Also ich glaube sowieso, die Leute, die Polyamorie aus Freiheitsgründen machen, haben da schon auch eine sehr spezielle Definition von Freiheit in meiner Welt. Weil zum Beispiel ja auch, keine Ahnung, ein Stück weit muss ich mich ja dann auch nach deinen Partnerinnen richten. Ein Stück weit musst du dich nach meinen Partnerinnen richten. Na, also es ist ja, auf einmal kommen da Leute irgendwie ins Leben mit rein, wo man vielleicht nicht mal eine Beziehungsebene zu hat oder haben möchte. Und die bestimmen jetzt ein Stück weit vielleicht meinen Alltag. So, willst du mich verarschen? Was ist denn daran Freiheit? Also finde ich schon auch spannend zu diskutieren.
Ja.
Ich bin Liebe. Ja, ich bin Liebe einfach. Ja. Ja, weil ja auch die knappste Ressource ist Zeit. Der Kalender, also wer Poli tatsächlich lebt, erfährt relativ schnell, dass das Schmerzhafteste der Kalender ist. Weil das Liebe ist, das rafft man relativ schnell. Liebe ist nicht sehr endlich, ja, aber Zeit ist es ganz doll. Und das tut dann halt auch doll weh, ja. Ich habe noch einen, den ich gerne machen möchte. Ich weiß gar nicht, ob vor allem Veränderungen zu machen. Ich glaube, auch hier wieder, als neue Person reinzukommen, also ich habe zum Beispiel einen sehr ausführlichen Chat mit einer Frau, da hat der Partner, ist ein Hinge von 3 oder 4 Frauen. Der hat 3 oder 4 romantische Beziehungen und sie leidet total darunter, dass der so wenig Zeit für sie hat. Also sie kriegt halt so einen Tag die Woche oder sowas, ne? Oder manchmal eben so. Und na klar gibt's ja auch mal ein Telefonat und auch mal ein Gespräch, aber der Schatz führt halt 4 romantische Beziehungen. Das heißt, der ist einfach auch ziemlich im emotionalen Overload. Der muss auch krass was drauf haben, so bin ich der Meinung. Aber das ist halt doll, ne? So, also es ist, glaube ich, gar nicht nur so klar, Differenzierung und Decoupling ist auch immer schwer, aber es ist nochmal ein anderer Punkt, finde ich, weil ja, spätestens an der zeitlichen Ressource merken wir dann halt durchaus, wo man halt was kriegen kann und wo nicht. Ich würde gerne, mein Partner ist nicht verantwortlich für meine Gefühle. Ich glaube, auch dazu gibt es nicht nur in Poli, ne, sondern auch überall irgendwie ganz schwierige Einstellungen zu, weil der hilfreiche Kern ist auch hier natürlich, mein Partner kann meine Gefühle nicht vollständig regulieren. So, die Erkenntnis hatten wir jetzt also auch. Und ist nicht dafür verantwortlich, jedes unangenehme Gefühl zu verhindern. Logisch, ne? Da würde er jetzt erstmal sagen, ja, das sehen wir so. Die Übersteigerung kann dann aber wieder sein, wie mein Partner mich behandelt, hat nichts mit meinem emotionalen Zustand zu tun. Wenn ich verletzt bin, ist das ausschließlich mein eigenes Thema. Und da sage ich halt, nee. Also schlichtweg nein, weil die Beziehungskosten daraus wären ja, dass das aus jeder nachvollziehbaren Reaktion ein individuelles Regulationsproblem macht. Ne? Also verletzendes Verhalten wird unsichtbar, weil nur noch über die Reaktion der verletzten Person gesprochen wird. Das kann doch nicht sein. Also selbst wenn wir hier über Trauma sprechen und ich habe eine Ursprungswunde, dann triggerst du die doch aber gerade mit deinem Verhalten. Und dann musst du nicht Verantwortung tragen für die Ursprungswunde. Auf gar keinen Fall. Die Verantwortung trägst du nicht. Aber es wäre doch total schön, wenn du die emotionalen Ressourcen hättest, die jetzige getriggerte Situation, für die anerkennen könntest, dass mein Gefühl jetzt trotzdem echt ist und dafür Verantwortung tragen könntest. Ja? Die reifere Haltung ist dann also, meine Gefühle entstehen in mir, aber häufig in Reaktion auf das, was zwischen uns passiert ist. Ja, ich bin für meinen Umgang mit ihnen verantwortlich, aber mein Partner ist für seinen Anteil an ihrer Entstehung verantwortlich. Und ich wünschte, dass Menschen das raffen würden mehr. Na, das ist ein großer Teil auch in meinen Paarberatungen, dass da eine absolute Unfähigkeit teilweise ist, irgendwie zu raffen. Du hast ein Gefühl in mir gemacht und irgendwie please be there for it. So, ne? Deine Gedanken dazu? Ja. Einen auf der Agenda, wo du sagst, da wird's, also muss unbedingt noch im Podcast rein. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, Ansprüche müssen halt angesprochen werden. Das haben wir ja nur gelernt. Ja, alles im Zuge der Transparenz, ne? wenn ich so drüber gehe, wir haben 24 Punkte rausgearbeitet. Wir würden euch die zur Verfügung stellen, weil wir schaffen es jetzt auf jeden Fall nicht alle hier in diesem Podcast zu verhaften. Aber wenn ihr über etwas stoßt, wo ihr also merkt, boah, suche ich gerade irgendwie Orientierung. Weil Glaubenssätze, was machen Glaubenssätze? Orientierung. Die helfen uns, uns zu verhalten in Räumen. Dann eben immer zu gucken, woher stammt dieser Glaubenssatz? Gibt es da vielleicht einen Kern? Na, also vielleicht könnt ihr mit diesem Muster ja mal verschiedene Sachen nehmen. Und vor allem habe ich euch das auch ausarbeiten lassen oder mit ausgearbeitet, damit ihr was in der Hand habt. Denn ich kriege auch ganz oft komische Zuschriften, wo Leute mir sagen, ey Maria, ist das Poli eigentlich? Weil guck mal, das und das sind hier die Regeln. Und zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Zuschrift, wo mir jemand geschrieben hat, ja, Dates mit mir wurden immer erstmal mit der Frau abgestimmt. Also die Frau hat entschieden, wann gab es Kalenderzeitfenster, wo die ich dann haben durfte oder so. Ne? Und dann sage ich halt, ja, also Punkt Nummer eins, gefällt dir das so? Nee, ja, dann schon mal scheiße. Also, das ist halt immer so dieses erste Bauchgefühl, da halt reinzugehen, ne? Und dann alles weitere ist ja leider Meinung, ne? Also, wenn die Person jetzt sagen würde, ja, bei mir ist egal, ja, dann haben wir ja kein Problem, aber immer da, wo du sagst, boah, da habe ich irgendwie ein Problem mit, dann haben wir da halt auch ein Thema. Und da muss man natürlich auch immer noch mal gucken. Es gibt ja Menschen, die sind aufgrund ihrer Traumata halt wieder nicht in der Lage dazu, Wut zum Beispiel zu empfinden oder überhaupt irgendwo reinzugehen, was sie in ihrer Persönlichkeit irritieren könnte oder sowas. Ne? Die erlauben sich dann einfach auch ganz viel nicht. Und so eine Menschen werden sehr, sehr schnell zum Spielball in Polyamorie, weil die sich so anpassen, weil die in die kleinste Lücke reinpassen, ne? Weil es einfach so krass darum geht, irgendwie anzukommen oder so, dass man auch da, auch dafür natürlich Mitgefühl an der Stelle, aber auch da darf man bei sich nochmal gucken, so bin ich völlig von mir einfach auch gesehen und manchmal gibt es halt nur kleine Lücken und dann passt halt auch gar nichts anderes, aber nur weil nichts anderes passt, darf man doch trotzdem seine Anspruchshaltung ansprechen. Na, das ist halt das immer wieder dieses Ding von Transparenz, von Mitteilen. Und das ist auch das, wo dann viele sagen, wenn man das halt wirklich fürs Nervensystem und für die Psyche gesund machen möchte, dieses ganze Beziehungsthema mit mehreren Menschen, dann wird es schon auch echt anstrengend. Und da merke ich halt auch immer mein Bedürfnis, dass ich eigentlich auch merke, dass ich nur Menschen an mir dran haben möchte, die emotional und kognitiv in der Lage dazu sind. Ich merke wirklich, das ist so hoch anspruchsvoll, sich da auch selber mitzukriegen, dass du da auch eine gewisse Belastbarkeit mitbringen musst und so. Und fühle mich da sehr bestärkt auch drin für mich selber, weiterhin das Muster zu fahren, dass ich tendenziell eher Polis daten möchte, die da einfach auch schon Erfahrungsschätze mitbringen, weil Sicherheit, ne? So. I don't know, but I'm gonna find them. Ja, das ist falsch. Die Zahl war gelogen. Ja, nee, das ist eine Bullshit-Zahl. Das ist eine Bullshit-Zahl. Da gibt es keine Zahlen zu, es gibt keine Untersuchungen. War ja auch die Klardefinition von Poli, wie willst du die treffen? Es geht halt bei den 20% um Interesse an offenen Beziehungen. Auch da fehlt ja eine Dunkelziffer, da fehlen ja die ganzen Affären. Ne? Und da kann man sich jetzt streiten. ENM ist Affäre nicht, ja? Aber NM, so, naja. Du, keine Ahnung am Ende. Ja, ich bin halt einfach mit meiner vor allem auch aktuellen Situation für Polytourismus einfach nicht zu haben. Ne? Diese Leute, die einen machen auf Persönlichkeitswachstum und ich will mich da einfach mal austesten und so. Ich merke immer mehr, mein Nervensystem ist leider für sowas nicht gemacht. Kannst du mich für bezahlen? Kannst 150 Euro die Stunde zahlen, dann helfe ich dir auch beim Testen. Das ist gar kein Problem, weil da bin ich emotional nicht involviert. Sobald mich das aber emotional involviert und ich merke, da sind einfach Unfähige, kann ich das nicht, habe ich keinen Bock drauf. Na, geh dich mal testen woanders.
Nice.
Cool. Wie können wir denn die Liste zur Verfügung stellen, Tobi? Packen wir die in die Shownotes oder wie macht man das hier? Hast du da eine Ahnung? Ja. Okay, sehr schön. Dann könnt ihr euch nämlich alle 24 Punkte und auch die Conclusio nochmal anschauen. Wir danken fürs Einschalten. Denkt wieder daran, diesen Podcast mit dem Polykül zu teilen. Gerne aber auch mit monogamen Menschen, denn ich denke, viele dieser Glaubenssätze helfen auch in monogamen Beziehungen. Das ist jetzt gar nicht nur auf Poly gemünzt. Ich danke euch für eure Zeit und bis Ganz bald, ihr Lieben.